Was viel spannender ist, nämlich auch die Frage, wie stark beeinträchtigt sie das? Also fragt die das alles, die füllen auch den Bogen aus. Und dann mache ich aber so ein Thema, dass ich sage, okay, wenn ich eine Fee wäre und ich kann eines ihrer Symptome wegzaubern, welches soll ich wegzaubern? Mhm. Dann sagen die manchmal was ganz anderes, als ich es jetzt von dem bisherigen Gespräch erwartet habe. Aber dann sage ich oft so, was ist das Schlimmste? Die Schlafstörungen, die Psyche, die Gelenkschmerzen, die Hitze, was auch immer. Und dann mache ich, um die Patientin gut zu betreuen, eine Hitliste. Wenn die zum Beispiel sagt, also mit den Hitzewallungen und dem Schlaf, da komme ich ganz gut zurecht. Aber die Schmerzen beim Sex, das ist das, was am allerschlimmsten ist. Ja, das kann man wunderbar behandeln mit einer lokalen Therapie, ohne systemische Nebenwirkung.
Der Amboss Podcast. Medizin zum Hören. Von Amboss, der Wissensplattform. Praxisrelevant, leitliniengerecht und unabhängig. Heute mit dem zweiten Teil unserer Doppelfolge zur Perimenopause. Am Mikrofon ist für euch Britta Verlinden, Ärztin aus der Amboss-Redaktion. Wir haben im ersten Teil gelernt, es gibt eine frühe und eine späte Perimenopause, die sich zwar über die Zyklusvariabilität definieren, aber auch mit unzähligen, nicht-gynäkologischen Beschwerden einhergehen können. Dazu zählen Schlafstörungen, Palpitationen, Kopfschmerzen, Schwindel, Stimmungsschwankungen, Gereiztheit, Erschöpfung und kognitive Symptome wie Vergesslichkeit und Konzentrationsschwierigkeiten. Wer Betroffene berät, sollte darüber aufklären und kann erste nicht-medikamentöse Maßnahmen wie zum Beispiel Schlafhygiene empfehlen. Symptome, die durch Östrogenmangel ausgelöst werden, treten typischerweise erst in der späten Perimenopause bzw. Postmenopause auf. Dazu gehören Hitzewallungen, Vaginalatrophie, Gelenkbeschwerden und urologische Symptome wie die Dranginkontinenz. Was es über eine mögliche Hormonbehandlung zu wissen gilt, darum soll es heute gehen. Zu Gast ist weiterhin die Hamburger Gynäkologin Dr. Katrin Schaudig. Sie ist Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft und seit über 20 Jahren auf gynäkologische Endokrinologie spezialisiert. Und wir steigen gleich ein ins Gespräch. Ja, Frau Dr. Schaudig, Sie sagten, dass es mit den ersten perimenopausalen Symptomen schon Mitte 30 losgehen kann.
Wenn wir sagen, wenn die Perimenopause 10 Jahre vor der Menopause losgehen kann und jemand mit 45 die letzte Regelblutung hat, was durchaus mal sein kann, wir sehen so Frauen, das ist jetzt nicht ungewöhnlich, dann geht es möglicherweise schon mit Mitte, Ende 30 los. Das ist eher nicht so häufig, aber wir sehen das und das muss man bei allem dem berücksichtigen.
Ja, weshalb ich nochmal frage, normalerweise wird die Diagnose der Wechseljahre ja klinisch gestellt. Aber wenn es so frühzeitig losgeht, dann ist das ja auch schon mal Anlass für Diagnostik, für Laboruntersuchungen. Richtig?
Man muss unterscheiden zwischen frühzeitigen und vorzeitigen Wechseljahren. Die vorzeitigen Wechseljahre, das hat, wenn man so will, einen gewissen Krankheitswert. Wir nennen das jetzt im Moment POI, das steht für primäre prämature Ovarialinsuffizienz. Das heißt, das Nichtfunktionieren des Ovars wird primär durch das Ovar ausgelöst. Primär sind einfach keine Eier mehr da, also keine Primordialfollikel mehr. Und dann kommen wir ja in die Wechseljahre. Das ist der Zeitpunkt, was sozusagen determiniert, wann wir dann gar nicht mehr bluten. Und man spricht von vorzeitig, wenn diese letzte Regelblutung vor dem 40. Lebensjahr eintritt. Und man spricht von frühzeitig, wenn es, sagen wir mal, zwischen 40 und 45 ist. Bei den Frauen, wo es vor dem 40. Lebensjahr ist, muss man auch eine medizinische Abklärung machen. Da macht man eine Chromosomenanalyse, dann guckt man nach Autoimmunerkrankungen, die sich mit Autoantikörpern gegen das Ovar zum Beispiel richten. Das sind so einige wenige. Oder man guckt nach Genmutationen, wie eine FMR1-Prämutation, hat man früher fragiles X genannt. Das heißt, vor 40 ist wirklich auch fast pathologisch früh. Nach 40 ist es eine Normvariante.
Ja, danke, dass Sie das nochmal einordnen. Und gut auch, dass Sie darauf hinweisen, dass eine solche vorzeitige Menopause, also wenn die Regelblutung schon vor dem 40. Lebensjahr sistiert, dass das unbedingt Anlass für weiterführende Diagnostik sein sollte. Nachlesen lassen sich diese und andere Laboruntersuchungen übrigens auch in Amboss. Ihr findet unser Kapitel unter go.amboss.com/klimakterium. Und den Abschnitt zur POI, in dem es also konkret um die primäre prämature Ovarialinsuffizienz geht, haben wir euch außerdem direkt in den Shownotes verlinkt. Frau Dr. Schaudig, lassen Sie uns doch dann jetzt vielleicht darauf kommen, wie sich Betroffenen in der Perimenopause bzw. später auch Postmenopause fachärztlich helfen lässt.
Vielleicht an dieser Stelle muss ich auch nochmal einhaken und es wird mir auch, je mehr ich mit dem Thema mich beschäftige, auch mit dem, was draußen so passiert und wenn Patienten zu mir kommen und dann in der Burnout-Klinik waren, weil keiner erkannt hat, dass sie perimenopausal sind. Man muss wirklich, die Perimenopause ist eine andere physiologische Entität als die Postmenopause. Die Postmenopause ist auch viel leichter zu behandeln. Da funkt Ihnen nicht Ihr Ovar dazwischen. Und das ist das Problem in der Perimenopause, weil dieses außer Kontrolle geratene Ovar, es ist tatsächlich so, egal was Sie machen, Ihnen dazwischen funkt. Es sei denn, Sie geben dem Ovar eins auf die Mütze, indem Sie eine Pille geben. Und eine Kombipille wird man in dem Alter eher nicht mehr geben wegen Risiken. Aber Sie können zum Beispiel eine östrogenfreie Pille nehmen und dann geben Sie ein bisschen Östrogen dazu. Dann geht es den Frauen besser. Das ist natürlich ein Schritt, wenn ich eine 45-Jährige vor mir sitzen habe, die diese Beschwerden schildert. Und dann sage ich der, wissen Sie, ich würde Ihnen gerne eine Antibabypille geben. Dann guckt die mich mit riesigen Augen an. Sagt, mein Mann ist doch vasektomiert, ich brauche gar keine Verhütung und ich fand die Pille immer blöd, die habe ich früher schlecht vertragen und so, ja. Und dann habe ich natürlich den Aufklärungsbedarf, sind auch oft intensive Gespräche und ich muss zugeben, es klappt auch nicht bei jeder, aber es funktioniert durchaus.
Ja, auf die Aufklärung kommen wir unbedingt nachher auch noch ausführlich zu sprechen, ganz wichtig.
Ich möchte vielleicht noch mal eins zur Physiologie ergänzen, Frau Verlinden.
Gerne.
In vielen Lehrbüchern und auch in Publikationen steht dann so, der Östrogenspiegel lässt allmählich nach oder kommt es zum langsamen Abflauen des Östrogenspiegels. Das ist totaler Quatsch. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Ich lese das immer wieder. Es macht mich ganz wuschig. Also in dieser Phase bis zur Menopause ist es nicht so, dass der Östrogenspiegel so allmählich immer weniger wird, sondern es ist dieses wahnsinnige Auf und Ab. Wir haben dann manchmal doppelt so viel Östrogen wie im normalen Zyklus. Kann man so die Zahlen nennen. Kurz vorm Eisprung haben Frauen einen Östradiolspiegel von rund 300 Pikogramm pro Milliliter. Das kann in dieser Übergangsphase 600 sein, 800, sogar mal 1000.
Wow.
Und dann haben wir aber Phasen, wo der Spiegel eben mal ganz niedrig ist. Und zum niedrigsten Zeitpunkt des Zyklus ist der Wert, liegt so bei rund 30 Pikogramm. An der Stelle, wohlgemerkt, zwischen Zyklustag 1 und Zyklustag 14, kurz vorm Eisprung, da schwankt der Östradiolspiegel im normalen Leben zwischen 30 und 300 Pikogramm, also um den Faktor 10. Deswegen ist auch immer so die Frage, was ist denn ein normaler Östradiolspiegel? Die kann man gar nicht so beantworten, weil die total abhängig ist vom Zyklustag.
Und in der Perimenopause können also aus diesen 300 Pikogramm nochmal 600, 800 oder 1000 Pikogramm werden?
Ganz genau. Und diese wahnsinnigen Schwankungen des Östrogenspiegels in der Perimenopause sind mitursächlich für die Beschwerden. Die machen dann auch mal sogenannte Östrogendominanzsymptome. Was ist das? Brustspannen, also Mastalgien, Mastodynien, Ödembildung, mehr Wasseransammlung, weil viel Östrogen zieht Wasser ins Gewebe. Und dann steht dann immer, ja, ein zunehmender Progesteronmangel. An der Stelle muss man mal klar nochmal sagen, das ist auch vielen nicht bewusst. Frauen im reproduktiven Alter mit einem normalen Zyklus haben 2 Wochen lang überhaupt kein Progesteron. Das heißt, während der Eireifung bis zum Eisprung in diesen ungefähr 2 Wochen haben wir 0 Progesteron und Östrogen in exponentiell ansteigender Menge. Erst ab dem Eisprung, ab der Ovulation, wird Progesteron produziert vom Corpus luteum. Und das Corpus luteum, Gelbkörper, ist nichts anderes als das Eibläschen, der Follikel, der sozusagen in sich zusammenfällt nach dem Eisprung und dann plötzlich auch neben Östrogen auch Progesteron bildet. Und zwar in ordentlicher Menge. Diese Gelbkörperphase hält normalerweise 14 Tage an, also nach dem Eisprung 14 Tage. Entweder ist da eine Schwangerschaft da, dann geht das Ganze lustig weiter, dann steigt Östrogen und Progesteron noch weiter dauernd an. Oder es ist keine Schwangerschaft eingetreten, dann bricht die Hormonproduktion zusammen. Beide Hormone fallen drastisch in den Keller auf praktisch fast null und dann geht das Ganze von vorne los. So, dann liest man immer wieder, ja, der Progesteronmangel macht dann das Problem.
Und das stimmt nicht.
Das stimmt nur bedingt. Diese Östrogendominanzsymptome, die ich gerade geschildert habe, also Brustspannödeme. Da ist tatsächlich zu wenig Progesteron da, um das auszugleichen. Aber die Schlafstörung und die Stimmungsschwankung, da wird immer wieder gesagt, das Progesteron, der Mangel macht die Schlafstörung und die Stimmungsschwankung. Wenn das so wäre, müssten ja alle jungen Frauen in der ersten Zyklushälfte Schlafstörung und Stimmungsschwankung haben, weil da haben die gar kein Progesteron. Es ist zwar schon so, dass die Menge an Progesteron, die dann nach dem Eisprung gebildet wird, häufig reduziert ist oder auch mal ganz wegbleibt. Die Frauen haben auch manchmal gar keine Ovulation mehr. Aber es ist nicht der Mangel dieses Hormons, der die Schlafstörungen macht. Und es gibt sogar Untersuchungen bei Frauen in der Perimenopause, die trotz eines Eisprungs dann in der zweiten Zyklushälfte Schlafstörungen plötzlich haben. Was dann immer verwechselt wird, und das ist mir auch nochmal wichtig, ist, wenn man diesen Frauen orales Progesteron gibt, dann schlafen die tatsächlich besser. Aber das ist nicht, weil wir dann den Progesteronmangel ausgleichen, sondern weil geschlucktes Progesteron, wenn sie das schlucken, wird es in der Leber metabolisiert und zum Teil in Allopregnanolon umgewandelt. Und das Allopregnanolon wirkt ein bisschen wie Valium am GABA-Rezeptor. Das heißt, es macht eine schlafanstoßende, sedierende Wirkung. Das heißt, die orale Progesterongabe, die auch vielen Frauen helfen kann, das ist eigentlich eine Pharmakotherapie, wie wenn sie Valium nehmen. Und das Gute ist, von Valium wird man abhängig, von Progesteron, wenn sie es schlucken, nicht. Das ist der Vorteil. Also ich finde Progesteron besser als Valium, merken Sie schon. Aber man muss klar sagen, es ist nicht der Ausgleich des Progesteronmangels, der dann vielen Frauen hilft, sondern es ist der pharmakotherapeutische Effekt von Progesteron. Das ist mir wirklich wichtig. Neulich stand sogar im Spiegel, war ein großer Artikel über Wechseljahre. Ich wurde da auch interviewt. Meine Zitate waren fein, aber an anderer Stelle stand dann, wie ich fand, dieser unsägliche Satz: Der Progesteronmangel löst die Schlafstörung und die Stimmungsschwankung aus. Und das ist falsch.
Das Allopregnanolon, das Sie vorhin erwähnt haben, das steht doch auch im Verdacht, im Hirnstoffwechsel eine Rolle zu spielen beim PMDS, ne?
Ja, das wird auch im Rahmen des PMDS, also prämenstruelles dysphorisches Syndrom, ganz genau. Und ungefähr 4% der Frauen haben eben dieses schwere PMDS. Und es sind Frauen, die mir sagen, mein Leben fällt in zwei Hälften, O-Ton. Die ersten zwei Wochen des Zyklus sind super und dann geht's bergab. Also die sind völlig neben der Spur in der zweiten Zyklushälfte. Und die sagen auch wirklich, und es geht los ungefähr 8 bis 12 Tage vor der Regelblutung. Und dann sind die nicht mehr sie selber. Und eine der aktuellen Hypothesen, wodurch das kommt, ist, dass die eine individuelle Konfiguration am GABA-Rezeptor haben und ihr endogenes Progesteron so verstoffwechseln, dass sie so abdrehen. Jetzt können wir helfen, indem man den Eisprung unterdrückt. Das heißt, das endogene Progesteron ausschaltet. Das macht man klassischerweise mit einer Antibabypille. Und unsere Erfahrung ist auch, deswegen ist es gut, dass wir aufs PMDS kommen, dass es Frauen gibt, die sagen, ich hatte da früher nie so ein Problem, aber seit ich 40 bin, entwickle ich zunehmend in der zweiten Zyklushälfte PMDS-Probleme. Dann gibt es immer wieder Menschen, die sagen, ja, das ist jetzt der zunehmende Progesteronmangel, und dann geben die denen Progesteron und raten Sie mal was, das funktioniert einfach nicht, das PMDS wird dann nicht besser, wenn überhaupt eher schlimmer. Mhm.
Ja, wirklich, das finde ich auch einen spannenden Exkurs. Ich hatte mal die Frau Dr. Hocke von der Uniklinik Bonn zum Thema PMDS interviewt für unseren Blog damals. Den Link würde ich einfach auch mal in die Shownotes setzen. Kommen wir dann jetzt auf die Hormonersatztherapie zu sprechen. Warum hat die denn so einen schlechten Ruf, wenn sie eigentlich die am besten untersuchte und wirksamste Option gegen Wechseljahresbeschwerden ist?
Ja, da muss man wirklich in die Historie zurückgehen. Also man muss dazu wissen, dass man relativ früh schon in den 20er, 30er Jahren gesehen hat, okay, Östrogen, das fehlt jetzt ab 50 und das könnte man doch dann einsetzen. Aber das Östrogen in größeren Mengen zu produzieren, war ein Problem. Und dann hat man gesehen, man kann aus dem Urin schwangerer Stuten diese Pferdeöstrogene gewinnen. Und ich meine, die Urinmenge von schwangeren Stuten ist gigantisch groß. Also das heißt, man hat plötzlich die Möglichkeit gehabt, große Mengen herzustellen. Und es war in den USA das Premarin, so eine Art Cocktail aus konjugierten equinen Östrogenen. Da ist auch 17-Beta-Östradiol drin, also das, was Frauen, also menschliche Spezies haben, Östron drin, alle möglichen anderen Östrogene. Da sind aber auch jede Menge Equiline drin, also irgendwelche Stoffe, die bei der Frau nicht vorkommen. Also das ist so ein Cocktail aus 20, 30 mindestens Substanzen, aber die eine hohe östrogene Wirksamkeit haben. Anfang der 40er Jahre ist es dann eben, hat man diese Methode entwickelt und dann gelang es in großen Mengen, dieses Premarin herzustellen. Und in Deutschland hieß es Presomen. Und dann hat man eben festgestellt, ja, das hilft gegen viele dieser Beschwerden, wenn man es den Frauen gibt. Dann gab es in den 60er Jahren einen Robert Wilson, der hat dann ein Buch geschrieben, Feminine Forever, und hat dann also postuliert, alle Frauen sollten unbedingt ab 50 dieses Zeug nehmen, weil sie ja sonst Kastraten seien. Also das ist ja schon sehr frauenfeindlich und ich finde dieses Buch auch wirklich schwierig. Mhm. Aber dann ist es schon gemacht worden vielfach. Dann hat man viel in den USA auch den Frauen Presomen gegeben oder Premarin. Und dann hat man in den 70ern festgestellt, okay, aber plötzlich haben wir so viele Endometriumkarzinome.
Stichwort Endometriumkarzinom, da hake ich mal kurz ein. Das ist also jetzt das erste Risiko, das bekannt wurde. Können Sie uns kurz erklären, wie es dazu kommt?
Also was wir wissen ist, wenn Frauen über einen langen Zeitraum ein potentes Östrogen in relativ hoher Dosis nehmen, dann haben die nach 5 bis 10 Jahren ein 8- bis 10-fach erhöhtes Endometriumkarzinomrisiko. Also 8- bis 10-fach. Das ist echt eine Dimension. Und dann hat man aber auch festgestellt, wenn wir genügend Gestagen dazugeben, und damals hat man noch gar kein Progesteron gehabt, es waren dann die synthetischen Gestagene, die aus der Entwicklung der Antibabypille hervorgegangen sind. Muss man sich immer überlegen, diese ganzen synthetischen Gestagene hat man entwickelt zur Eisprunghemmung und zur Empfängnisverhütung.
Klar.
So, dann hat man die synthetischen Gestagene genommen und dann hat man gesehen, wenn wir die in ausreichender Menge und Dauer einsetzen, gibt es gar kein erhöhtes Endometriumkarzinomrisiko. Betonung liegt auf ausreichende Dosis und ausreichend lang.
Entschuldigen Sie, dass ich nochmal unterbreche, aber vielleicht können Sie nochmal kurz erklären, warum das Gestagen so wichtig ist. Sie haben immer dieses schöne Bild vom Östrogen als Maurer und dem Gestagen als Klempner.
Also Östrogen ist der Maurer an der Schleimhaut. Und ich habe vorhin gesagt, wir haben 14 Tage im Zyklus nur Östrogen in stark aufsteigender Menge. Dann baut sich das Endometrium auf mit dem Ziel, alles vorzubereiten für eine Schwangerschaft. Dann kommt der Eisprung, jetzt kommt Gestagen ins Spiel. Ab da ist zwar noch Östrogen da, aber der Endometriumaufbau geht nicht mehr weiter. Das Endometrium wird transformiert und alles vorbereitet, damit, wenn 5 Tage nach Ovulation das befruchtete Ei vorbeikommt, alles schick ist für eine Schwangerschaft. Das heißt, das sagen wir, Östrogen baut die Schleimhaut auf, Maurer an der Schleimhaut, Gestagen baut die Schleimhaut um, Klempner an der Schleimhaut. Und wenn wir jetzt nur den Maurer am Rennen haben, dann wird die Schleimhaut immer höher, beginnt hyperplastisch zu werden und irgendwann das Endstadium dieser Hyperplasie kann dann ein Endometriumkarzinom sein. Und das ist eben bei einer Östrogenmonotherapie 8- bis 10-fach erhöht. Und wir sehen das tatsächlich immer mal wieder, kann mich erinnern an eine Hamburger Gynäkologin, die, weil sie irgendwie mit dem Gestagen dann immer mal Blutungsstörungen hatte oder es nicht vertragen hat, über Jahre dann einfach nur Presomen genommen hat und dann hatte sie eben Peng, ihr Endometriumkarzinom irgendwann. Das muss nicht sein, es ist nicht 100%, aber ich finde 8- bis 10-fache Risikoerhöhung bei langfristiger Einnahme eine Hausnummer. Bei niedriger Dosis ist dieses Risiko wahrscheinlich geringer. Aber wie hoch es ist, das wissen wir nicht so ganz genau. Und es ist abhängig von ganz vielen Faktoren. Immer dran denken, klassische Risikofaktoren für ein Endometriumkarzinom sind Übergewicht, Bluthochdruck, Dyslipidämie, Insulinresistenz oder ein Diabetes. Und da muss man dann nochmal extra drauf gucken.
Okay, jetzt wusste man also, wir brauchen auch ein Gestagen als Endometriumschutz. Wie ging es dann weiter?
Das waren die 70er Jahre. Und dann hat man eigentlich in den 80ern und 90ern doch klar gesehen, okay, wir haben hier eine große Hilfe gegen die Beschwerden mit den Hormonen. Und dann gab es durchaus auch Experten, die gesagt haben, also eigentlich sollte jede Frau Hormone bekommen, weil man schon auch gesehen hat, aha, wir haben einen Schutz vor Osteoporose. Und es wurde damals auch heftig propagiert, Schutz vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also so eigentlich, wir nützen nur, wir schaden nicht. Das waren damals, ehrlich gesagt, überwiegend Ärzte und kaum Ärztinnen. Die haben schon gesehen, wenn ich meinen Patientinnen das gebe, geht's denen besser. Das traf schon für sehr viele Frauen zu. Weil wir haben schon gesagt, 1/3 bis 2/3 hat Beschwerden, plötzlich waren die weg. Also das haben die nicht gemacht aus bösem Willen, sondern weil sie gesehen haben, boah, den Frauen geht's besser. Also ich unterstelle jetzt denen nicht alle diese etwas frauenfeindliche Haltung von Robert Wilson.
Wie ging's dann weiter? Wann kamen denn die ersten negativen Berichte?
In der zweiten Hälfte der 90er Jahre, da gab es einmal 3 Arbeiten im Lancet in der gleichen Ausgabe, dass wenn Frauen diese geschluckten Hormone nehmen, ist das Thrombose- und Embolierisiko etwa verdreifacht. Es waren Studien mit Presomen, aber es waren auch welche mit 17-Beta-Estradiol bei. Und das hat uns so ein bisschen geschockt. Ich erinnere mich da noch gut dran, weil wir eigentlich bis dahin gesagt haben, dieses Thromboserisiko haben wir nur durch Ethinyl-Estradiol in der Antibabypille. Das haben wir nicht durch das geschluckte Östradiol. Und plötzlich hieß es, nee, wir haben eigentlich das gleiche erhöhte Risiko.
Wenn ich da noch mal kurz einhaken darf, einfach weil ja nicht alle, die hier zuhören, vom Fach sind, also von Ihrem Fach. Wie erklärt sich das Thromboserisiko bei oraler Östrogengabe? Können Sie das nochmal für uns erklären? Was passiert da im Körper?
Wenn ich Östrogene schlucke, dann wird die Leber überflutet mit Östrogen, die metabolisiert dann dieses Estradiol und also schädigt die Leber nicht, das ist ihr Job, Dinge umzuwandeln, die wir schlucken, aber parallel zu diesem hohen Östrogenspiegel wird der Gerinnungshaushalt angeteased und wir bilden mehr Gerinnungsfaktoren und dann haben wir ein erhöhtes Thromboserisiko. Im Wesentlichen dann, wenn wir Östrogene schlucken, weil die dann die Leber überschwemmen. Und da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, dass wir, wenn wir das Ganze über die Haut zuführen als Östrogen, dann haben wir diesen Effekt aller Wahrscheinlichkeit nach nicht.
Okay, gehen wir nochmal zurück in die 90er Jahre. Es gab also diese Lancet-Ausgabe mit 3 Papern zum Thema Thromboserisiko.
Kurz darauf kam eine Studie raus, große Meta-Analyse, aber alles nur Beobachtungsstudien, wenn Frauen Hormone nehmen oder genommen haben versus Frauen, die keine genommen haben, ist das Brustkrebsrisiko leicht erhöht. Das war nicht so dramatisch erhöht, muss man ganz ehrlicherweise sagen, so um die 30%. Aber das war eigentlich das erste Mal, dass man so dachte, okay, es ist jetzt nicht so, dass es völlig ungefährlich ist. Wir haben ein leicht erhöhtes Brustkrebsrisiko und wir haben dieses deutlich erhöhte Thromboembolierisiko, also 30% mehr oder dreifach erhöht, ist ein Riesenunterschied.
Ja, klar.
Weil ich habe immer den Eindruck, das wird alles so ein bisschen durcheinander geschmissen, dass bei manchen dann im Kopf aus 30% mehr Verdreifachung wird, aber das ist falsch, ja, mal nur so am Rand. Okay, das waren die ersten Studien. Dann hat man aber noch Anfang der 2000er so eine Rechnung ausgemacht. Okay, wir haben ein etwas erhöhtes Brustkrebsrisiko, wir haben dieses Thromboembolierisiko. Embolien sind aber nicht so häufig. Aber wir kaufen uns einen Schutz vor Herzinfarkt, Schlaganfällen und auch vor Knochenbrüchen. Das heißt, man hat so eine Netto-Bilanz aufgemacht. Okay, wir sind immer noch auf der Positivseite.
Auch das müssen Sie noch mal kurz erklären, bitte. Warum ging man zu dem Zeitpunkt davon aus, dass Hormonersatztherapie kardioprotektiv sein könnte?
Weil es jede Menge Beobachtungsstudien gab an großen Kohorten. Es gab die Nurses Health Study, 200.000 Krankenschwestern amerikanische, die man Jahr für Jahr befragt hat. Und da hat man gesehen, dass die Krankenschwestern, die Hormone genommen haben, signifikant weniger Herzinfarkte und Schlaganfälle hatten. Also vor allen Dingen Herzinfarkte. Und zwar zum Teil bis 50, also fast nur die Hälfte. Dann gab es auch andere Studien, tierexperimentelle Daten zur Arteriosklerose mit und ohne Hormone an Affen. Dann gab es zum Beispiel so Studien, dass wenn Frauen mit einem Herzinfarkt eingeliefert werden, dass diejenigen, die Hormone nehmen, eine signifikant geringere Reinfarktrate in den nächsten 4 Wochen hatten. Aber alles nur Beobachtungsstudien. Und da ist natürlich immer so ein Healthy User Bias drin. Dann hat man gesagt, das waren vielleicht die, die sich auch besser ernährt haben, besseren Lifestyle hatten, die Hormone genommen hatten. So. Und jetzt kam die WHI-Studie. Und das war wirklich eine dramatische Zäsur. 2002 wurden die ersten Daten publiziert. Man muss dafür wissen, diese Studie wurde gemacht, um zu beweisen, dass Frauen tatsächlich einen Schutz vor Herzinfarkt haben. Und das war eine große Studie, longitudinal, also prospektiv, randomisiert, placebo-kontrolliert, doppelblind, also eine ideale Studie, wo man ja vermeintlich herzgesunde Frauen genommen hat, 16.000, die noch einen Uterus hatten und 10.000 Frauen, die keinen Uterus mehr hatten, roundabout, und hat denen Presomen gegeben, also in einer 0,625 konjugierte Quinoestrogene als Gestagen, das MPA mit Roxiprogesteronacetat. Frauen, die keine Gebärmutter hatten, hat man kein Gestagen gegeben, nur das Presomen.
Ich glaube, das ging jetzt ziemlich schnell. Fassen wir noch mal kurz zusammen. Also die WHI-Studie wurde explizit dafür gestartet, um zu belegen, dass es diesen vermuteten kardioprotektiven Effekt der Hormonersatztherapie tatsächlich gibt, von dem wir eben schon gesprochen haben. Dazu gab es 2 Studienarme. Im einen waren 10.000 Hysterektomierte, die reines Östrogen bekommen haben. Die 16.000 im anderen Studienarm hatten ihren Uterus noch und haben deshalb eine Kombinationstherapie bekommen. Wir erinnern uns, Endometriumschutz, also Östrogen und Gestagen.
Und dann kam die erste Publikation aus dem Arm raus, wo Frauen noch einen Uterus hatten, also eine Kombitherapie bekommen haben. Und das war 2002. Und da kam raus, dass sie eben tendenziell etwas mehr Herzinfarkte hatten, dass sie ein bisschen mehr Schlaganfälle hatten, ungefähr 30-40%, dass sie etwas mehr Brustkrebs hatten und dass sie mehr Embolien und Thrombosen hatten.
Das war ernüchternd.
Das war so ein bisschen der Paukenschlag. Und jetzt muss man, wenn man in die Studiendaten genau reingeht, dann muss man sagen, das Problem bei der WHI-Studie war, die Frauen waren relativ alt, die waren im Mittel 63 bei Beginn der Studienmedikation. Die älteste Frau, die begonnen hat mit diesem Schema Presomen 06 und MPA, war 79.
What?
Sie sagen es. So, das ist Nummer eins. Die zweite Frage ist, wenn immer gesagt wird, ja, die waren ja relativ gesund. Nee, die waren überhaupt nicht gesund. Zeigen Sie mir mal die 70-Jährige, die nicht irgendwie was an ihren Gefäßen hat, ja, also das ist ja schon mal ein bisschen absurd. Die haben auch zum Teil ASS, Statine gekriegt und dann wurde auch das, stand mal in der Süddeutschen vor einigen Jahren, dass Übergewicht ein Ausschlusskriterium für die Studie gewesen sei. Gebe zu, das hat mich auch sehr erregt, dieser Satz, weil das ist schlicht falsch. Die waren zu 70-80% übergewichtig und zu 30-40% adipös. Jetzt geben Sie einer 70-jährigen adipösen Frau, die sicherlich nicht mehr gesunde Gefäße hat, plötzlich ein relativ hochdosiertes Hormonpräparat, dann hat die natürlich ein höheres Risiko auch für vaskuläre Erkrankungen. Das ist relativ logisch.
Ja. Vielleicht auch wichtig zu wissen, das Studienteam selbst hat ja in den letzten 20 Jahren mehrfach diese Ergebnisse erneut eingeordnet. Unter anderem vor 8 Jahren im New England Journal of Medicine. Da schreiben die AutorInnen, dass sie es bedauern, dass die Ergebnisse ihrer Studie in der Praxis falsch interpretiert bzw. angewendet werden. Nämlich, dass sie fälschlicherweise für Behandlungsentscheidungen herangezogen werden für Betroffene in ihren 40ern und 50ern, bei denen der Nutzen einer Hormontherapie, das schreiben sie da selbst, mögliche Risiken eigentlich bei weitem übersteigt. Und apropos New England Journal of Medicine. Für alle, die sich für Weiterbildung in englischer Sprache bzw. in den USA interessieren, haben wir gute, große Neuigkeiten. Zu Amboss gehört neuerdings auch die Lernplattform NEJM Knowledge Plus. Mehr Infos dazu findet ihr unter dem Link in den Shownotes. Aber kommen wir zurück zur WHI-Studie. Wie ging es dann weiter?
Dann gab es ja den zweiten Arm, wo Frauen keinen Uterus mehr hatten und nur Östrogen bekommen haben. Und jetzt wird es ganz spannend. Dieser Arm wurde 2004 publiziert, hat zu kaum einem Medienaufschrei geführt, spannenderweise. Da kam nämlich nur noch raus, dass die Frauen etwas mehr Thrombosenembolien hatten, etwas mehr Schlaganfälle, aber wirklich nicht viel. Und, jetzt halten Sie sich fest, weniger Brustkrebs. Das war dann nicht ganz statistisch signifikant. Aber genau das, was ich jetzt sage, hat sich dann beim Longtime-Follow-up nach 18 Jahren, also man hat dann die Monostudie nach 7 Jahren abgebrochen, die andere nach 5 Jahren, wegen dieser Risiken. Und dann hat man nach 18 Jahren nochmal geguckt, wie hat sich denn das entwickelt? Und was man dann gesehen hat, dass dieses vermehrte Brustkrebsrisiko im Kombiarm sich auch nach 18 Jahren noch darstellte. Es war also weiter ein erhöhtes Risiko. Auch die Mortalität war nach 18 Jahren noch erhöht, aber nicht signifikant. Und jetzt halten Sie sich fest, im Monoarm war nach 18 Jahren sowohl die Inzidenz als auch die Mortalität bei den Frauen, die Hormone bekommen haben, sogar signifikant gesenkt.
Vom Brustkrebs.
Ja, ja, klar. Entschuldigung. Brustkrebs. Jetzt kann man sich fragen, ja, aber wir behandeln doch Brustkrebs mit Antiöstrogen. Das kann doch irgendwie keinen Sinn machen. Ja, der Punkt ist wahrscheinlich, dass eben in diesem Monoarm die Frauen zu 40% adipös waren. Naja, was ist mit einer 70-Jährigen, die adipös ist, oder einer 60-Jährigen? Die hat wahrscheinlich eine Insulinresistenz. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der auch immer wieder gerne unterschlagen wird. Alle Studien, wirklich alle, es gibt keine, die was anderes zeigen, dass geschluckte Östrogene in einer ordentlichen Dosis die Insulinresistenz verbessern und das Diabetesrisiko senken. Wir wissen, dass die Insulinresistenz und die Hyperinsulinämie Brustkrebs fördert. Und jetzt geben Sie eine Substanz, die die Insulinresistenz verbessert. Und wahrscheinlich ist das der Mechanismus, warum die im Monoarm eine reduzierte Mammakarzinom-Inzidenz und auch Mortalität hatten. Im Kombiarm hatten die MPA, und offensichtlich hat das MPA diesen Effekt auf die Insulinresistenz aufgedröselt. Offensichtlich ist das Gestagen der böse Bube in der HRT, was das Brustkrebsrisiko anbelangt. Und da gibt's wirklich eine Menge Studien, das meiste leider nur Beobachtungsstudien, die klar zeigt, Frauen, die nur ein Östrogen haben, haben ein, wenn überhaupt, gering erhöhtes Brustkrebsrisiko, also die nur ein Östrogen nehmen. Das geht aber nur bei den hysterektomierten Frauen, manchmal sogar ein erniedrigtes Risiko, was, glaube ich, mit der Insulinresistenz zusammenhängt. Während alle Studien zeigen, Kombination mit einem Gestagen macht ein erhöhtes Risiko.
Das Gestagen ist vermutlich der böse Bube, was das Brustkrebsrisiko anbelangt. Aber Gestagen ist ja vermutlich auch nicht gleich Gestagen, oder?
Auch da haben wir mittlerweile eine ganze Reihe von Studien. Die zeigen nicht alle exakt das Gleiche. Aber ich würde mal sagen, wenn Sie alle Studien sehen, die es so gibt, dann ist der Trend klar. Die alten synthetischen Gestagene, da gehört das MPA dazu, da gehört das Levonorgestrel dazu, das Nethanoestosteronacetat, das sind alles Gestagene, die man sehr gerne eingesetzt hat. Die machen auch einen super Endometriumschutz. Aber das Progesteron und das Dydrogesteron. Und das Dydrogesteron ist ein Gelbkörperhormon, was dem Progesteron sehr nahe steht. Es ist ein Retroisomer vom Progesteron. Das heißt, die Strukturformel ist die gleiche, aber sie haben so einen kleinen Knick im Molekül, was ein bisschen andere galenische und pharmakologische Eigenschaften mit sich bringt. Fürs Dydrogesteron haben wir übrigens mehr Daten als fürs Progesteron, aber da spricht alles dafür, dass das Brustkrebsrisiko damit viel geringer erhöht wird als mit den alten synthetischen Gestagenen. An der Stelle vielleicht nochmal, weil immer wieder rumwabert, diese bioidentischen Gestagene machen kein Brustkrebsrisiko, stimmt auch nicht, weil à la longue, wenn Sie das lange nehmen, haben Sie auch dann ein leicht erhöhtes Brustkrebsrisiko, auch mit dem natürlichen Progesteron. Es ist wirklich nur gering und erst wenn Sie es 6, 7, 8 Jahre nehmen, aber es ist leicht erhöht. Das heißt, die Brust muss man immer im Auge haben. Aber Sie können jetzt nicht die modernen Gestagene, die wir heute überwiegend nehmen, mit den alten synthetischen einen Topf werfen. Wirklich ein bisschen fragwürdig ist, warum immer wieder auf diese alten Daten der WHI-Studie zurückgegriffen wird, mit einem relativ hochdosierten Presomen, was klar was an den Gefäßen macht, also Embolie, Apoplex und der Herzinfarkt. Jetzt kommt auch nochmal ein witziger Punkt. Dann hat man mal 10 Jahre nach der Erstpublikation die ganzen Daten nochmal durch den Computer genudelt von der WHI-Studie und plötzlich war das Herzinfarktrisiko nicht mehr signifikant erhöht, auch im Kombiarm nicht. Also insofern denken jetzt überall Steht-Hormone mal ein Herzinfarkt. Das ist einfach fragwürdig. Und auch da gilt die Subgruppenanalyse bei Monoarm. Bei Frauen, die zwischen 50 und 60 waren, hat auch ergeben, dass das Risiko dann gesenkt war für Herzinfarkte. Und da spricht eigentlich einfach manches dafür. Ich würde nicht propagieren, Frauen nehmen Hormone aus Schutz für Herzinfarkt. Davon bin ich weit entfernt. Die Daten haben wir gar nicht. Aber man darf nicht den Frauen sagen, nehmt keine Hormone, weil die machen einen Herzinfarkt. Und wenn Sie es transdermal nehmen als Gel oder Pflaster, haben Sie nach allem, was wir wissen, kein erhöhtes Schlaganfall- und Embolierisiko. Es bleibt dieses leicht erhöhte Brustkrebsrisiko bei einer Kombitherapie und bei einer Monotherapie ist es vermutlich vernachlässigbar. Das muss man einfach klar sagen.
Ich glaube allerdings, als Patientin wäre ich nichtsdestotrotz verunsichert. Wie gehen Sie denn damit um in der Praxis mit den Betroffenen und ihren Ängsten und Sorgen?
Ich kläre die glasklar auf. Ich sage, also meine Zahl zur Hormontherapie ist 3 auf 1000 Frauen mehr Brustkrebs nach 5 Jahren. Und das ist wahrscheinlich für die bioidentische Therapie, also mit Progesteron oder Dydrogesteron, was zwar nicht bioidentisch ist, aber so in die Richtung geht, wahrscheinlich weniger. Wir haben aber nicht gute Daten dazu. Also es ist auf jeden Fall nicht mehr. Ich sage immer, gehen Sie ganz regelmäßig zur Brustkrebsvorsorge. Untersuchen Sie regelmäßig Ihre Brust. Gehen Sie zur Mammographie alle 2 Jahre. Machen Sie jährlich eine Sonographie der Brust. Die müssen Sie selber bezahlen. Das ist, finde ich, das Tribut, was man dem zollt, dass man eine Therapie anwendet, die ein leicht erhöhtes Risiko hat. Ja, das Risiko ist leicht erhöht. Aber es ist da. Und das heißt, wenn dann die Frauen zu mir sagen, ja, aber der Mammographie-Doktor hat gesagt, das reicht, wenn sie in 3 Jahren kommen, sage ich, nee, sie nehmen Hormone, da gehen sie mal schön alle 2 Jahre hin und jährlich zur Sonographie. Immer bevor ich anfange mit einer Hormontherapie, will ich eine aktuelle Brustdiagnostik. Ich habe gerade vor kurzem, es war sogar eine Kollegin um die 50, die einen klaren Leidensdruck hatte und dann habe ich gesagt, okay, wir fangen an mit Hormonen. Aber bitte erst zur Brustdiagnostik, die hat jetzt ein Karzinom, das nur festgestellt wurde, weil ich gesagt habe, gehen Sie da mal hin, ja. Jetzt geht das natürlich nicht mit Hormonen klar, ja. Ich habe auch Patienten, Frau Verlinden, die sagen, ich habe panische Angst vor Brustkrebs. Das kann ich völlig akzeptieren. Da versuche ich alles, um ihre Beschwerden aushaltbar zu machen. Aber ich kläre die über die Risiken auf. Ich sage nochmal, 3 auf 1000 nach 5 Jahren Therapie. Gehen Sie regelmäßig zur Brustuntersuchung. Und jetzt nochmal ganz kurz. Östrogen über die Haut appliziert ist wirklich bioidentisch, weil Ihr Eierstock das Östrogen ja auch nicht in den Magen schüttet, sondern ins Blut abgibt. Da haben Sie einen total bioidentischen Weg. Dann fällt das vaskuläre Risiko unter den Tisch. Das ist so. Alle Daten, die ich kenne, sagen das klar. Wenn ich das Östrogen transdermal gebe, habe ich keine weiteren Risiken.
Das ist beim Progesteron aber anders, ne?
Beim Progesteron ist es tatsächlich sehr viel komplizierter, weil geschlucktes Progesteron wird anders verstoffwechselt als das, was der Eierstock ausschüttet. Und an der Stelle, Progesteron leider als Gel oder Creme über die Haut macht keinen sicheren Endometriumschutz, weil es völlig variabel metabolisiert wird. Also ich warne vor einer transdermalen Progesterongabe bei Frauen, wo es um den Endometriumschutz geht.
Welche Kontraindikationen und Risikofaktoren fragen Sie denn noch ab? Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, bei einer Patientin wurde sogar ein Mammakarzinom entdeckt, als Sie die vorsorglich zur Diagnostik geschickt haben. Was machen Sie außerdem, bevor es losgehen kann?
Das Wichtigste ist, ich gucke mir die Frau an, wie dick ist sie, wie ist der Blutdruck, Cholesterin und so weiter. Also die Rahmenbedingungen für das Herz-Kreislauf-System sollten optimal sein. Also das heißt, Rahmenbedingungen optimieren. also Anleitung zur Sporternährung. Wenn die das nicht macht, ist das ihre Sache. Verstehen Sie? Kann ich jetzt auch nicht. Kann sie ja nicht ins Fitnessstudio jagen, ja? Dann gucke ich natürlich extrem genau nach der Familienanamnese. Gibt's Leute mit Brustkrebs, mit Herzinfarkt, mit Krebserkrankungen, mit Diabetes, ganz wichtig, mit Osteoporose. Und das heißt, wenn ich die Patientin habe, die schlank ist, die viel Sport macht, die sich gut ernährt, die hat von Haus aus nicht so ein hohes Brustkrebsrisiko, die wird aber auch kein Diabetes und wahrscheinlich keine Osteoporose kriegen, ja? Und die wird auch eher keinen Herzinfarkt kriegen oder vielleicht mit 80. Wenn ich da den präventiven Aspekt im Auge habe, den kann ich aber der völlig vernachlässigen. Ja? Aber wenn ich eine habe, wo die Mutter eine Osteoporose hatte, wo der Vater Diabetes hatte oder vielleicht auch noch einen Darmkrebs da an der Stelle, solange Frauen Hormone nehmen, haben sie einen Schutz vor Darmkrebs, dann würde ich der zum Beispiel eher sagen, wissen Sie, und die präventiven Aspekte nehmen Sie jetzt auch noch mit und Sie haben einen Leidensdruck. Also das heißt, ich muss so ein bisschen gucken, wovon ist die gefährdet? Und was hat sie für Beschwerden? Wenn sie ein kardiovaskuläres Risiko mitbringt, dann nur transdermales Östrogen und möglichst in einer niedrigen Dosis. Denn die Risikoerhöhung bei der oralen Gabe hat natürlich auch was mit der Menge von Östrogen in der Leber zu tun. Und auch bei einer transdermalen Gabe werde ich versuchen, so niedrig wie möglich zu sein. Ja, so am schwierigsten ist das Brustkrebsrisiko. So, wer bringt ein Brustkrebsrisiko mit? Ich sehe manchmal Frauen, die sagen mir, also meine Frauenärztin hat gesagt, sie können keine Hormone nehmen, weil ihre Großmutter hatte Brustkrebs. Und dann sage ich so, jede achte Frau hat Brustkrebs, ja. Also sie werden in vielen Familien irgendwo einen Brustkrebs finden. Und das alleine wäre für mich kein Gegenargument. Mhm. Schwieriger wird's, wenn alle in der Familie oder viele Brustkrebsfälle wären. Die schicke ich erstmal zur genetischen Beratung. Mhm. Und jetzt kommt was Zynisches. Die mit einem echten genetischen Risiko, also BRCA1 oder 2, deren Risiko ist so hoch für einen Brustkrebs, da machen die Hormone noch ein klein bisschen mehr Risiko. Das ist jetzt zynisch, aber es ist so. Es ist ja sogar in der Leitlinie drin, dass Frauen mit so einer Genmutation, die sollen sich ovarektomieren lassen mit 40 und dann sollen sie Hormone nehmen, bis sie 50 sind. Steht in der Leitlinie drin. Also das Risiko für Brustkrebs ist schwierig, wenn die Patientin viel Angst hat vor Brustkrebs, wenn sie eine extrem dichte Brust hat, wo dann auch immer wieder gesagt hat, kommen Sie in einem halben Jahr wieder und so weiter, wir können es nicht so richtig sehen, dann bin ich auch ein bisschen zurückhaltend. Also bei Frauen mit einer schweren Mastopathie oder eben eine Vorstufe von Brustkrebs, klar, schon mal, also irgendeine PE mit einer Vorstufe, aber das ist selten. Das Wichtigste ist regelmäßig Früherkennung. Durch die Früherkennung können Sie natürlich den Brustkrebs nicht verhindern, also durch eine Mammographie, aber der früh erkannte Brustkrebs hat eine 5-Jahres-Überlebensrate von 101% laut RKI, süße Statistik. Also das heißt, da ist die Früherkennung das A und O.
Was ist mit anderen Kontraindikationen und Risikofaktoren, die Sie abfragen müssen? Was ist mit Thrombophilien? Beispielsweise, die nehme ich an, sind auch ein Ausschlusskriterium.
Ja, aber da, also das ist alles, was das vaskuläre Risiko anbelangt. Übergewicht, Adipositas, irgendeine Anamnese in der Familie mit solchen Erkrankungen.
Nikotinabusus.
Ja, wobei Nikotin nicht so schlimm ist, aber die kriegen alle von mir transdermal was. Aber das gebe ich. Ist nicht so, dass ich es nicht gebe.
Leberfunktionsstörungen wahrscheinlich auch ausschließen?
Ja, aber das ist selten, Frau Verlinden. Also das sehe ich selten. Und Sie dürfen nicht vergessen, die Frauen, die adipös sind, haben alle eine Fettleber oder viele haben leicht erhöhte Transaminasen. Da spricht nichts gegen eine transdermale Östrogengabe.
Und über welche akuten Nebenwirkungen müssen Sie die Betroffenen noch aufklären? Oder worüber sollten vielleicht auch andere Fachärztinnen Bescheid wissen, wenn sie jemanden betreuen, der Hormontherapie erhält?
Ich sag's mal so, die Östrogengabe über die Haut macht, sorry, wenn ich das so sage, überhaupt keine Nebenwirkung. Es sei denn, sie dosieren zu hoch, dann gibt's Brustspannen, Kopfschmerzen. Und wichtig ist, in der Perimenopause, und das ist tatsächlich das Problem, in der Perimenopause haben sie halt ein eigenes Ovar, was dagegen arbeitet. Und das müssen sie wissen, es kann Blutungsstörungen machen. Dann hat die einfach mal Symptome von zu viel Östrogen. Das ist, glaube ich, wichtig. Grundsätzlich kann immer sein, wenn sie auch in der Postmenopause anfangen mit einer Hormontherapie, dass die Blutungsstörungen kriegen. Das ist vielleicht die wichtigste Nebenwirkung. Das sollte man auch mal erwähnen. Und ansonsten muss ich Ihnen sagen, sehe ich beim Östrogen, ich wüsste gar nicht, was für eine Nebenwirkung Ihnen sagen soll.
Ödeme, hatte ich noch gelesen.
Nur wenn Sie es zu hoch dosieren. Verstehen Sie, das ist eine Dosisfrage oder eine Frage dessen, dass der eigene Eierstock noch mal ein bisschen Östrogen ins System schickt.
Okay, also alles, was wir hier bisher genannt haben an Nebenwirkungen einer Östrogengabe, ist durch eine Dosisreduktion in den Griff zu kriegen.
Ja, so sieht's aus, ganz genau. Schwieriger wird es beim Gestagen. Alle Gestagene, inklusive des Progesterones natürliche, können bei Frauen unterschiedliche Nebenwirkungen machen. Ja, das können so PMDS-Symptome sein, wie psychische Nebenwirkungen neben der Spur sein, Agro, Depri, kann Schwindel machen, Kopfschmerzen machen, Unverträglichkeit, ganz selten sehe ich mal gastrointestinale Nebenwirkungen. Also das gibt's alles. Und das ist tatsächlich ein Problem, weil manche Frauen vertragen einfach gar kein Gestagen. Es ist so. Und da bin ich natürlich in dem Dilemma, weil wenn die noch einen Uterus hat, muss ich ja irgendwie Gestagen machen. Dann gibt es noch so die Spezialisten, die sagen, ich nehme nur alle 3 Monate für 2 Wochen, haben sie aber nicht einen ausreichenden Endometriumschutz. Was sie machen können, ist eine Hormonspirale legen. Die hat natürlich nur eine ganz geringe systemische Wirkung. Aber die kostet natürlich Geld und wenn die Frau keine Verhütung braucht, dann denkt die, wieso soll ich das denn machen? Das ist tatsächlich, beim Gestagen gibt es eine ganze Reihe von Nebenwirkungen. Das muss man halt dann im Einzelfall sehen. Also wenn ich jemanden einstelle, sehe ich die immer mal einmal nach 12 Wochen, gucke ich erstmal, wie haben sie es denn vertragen?
Ja, und dann kann man ja eine Dosisanpassung vornehmen. Eine ganz neue, nicht hormonelle Alternative gegen Wechseljahresbeschwerden ist ja noch der Wirkstoff Fezolinetant.
Fezolinetant, ja.
Wie wirkt das?
Das geht an die Candy-Neuronen-Rezeptor, Neurokinin B. Ich habe die Candy-Neuronen vorhin schon genannt. Die sind im Hypothalamus zuständig für die Zyklusregulation. Aber es gibt eine Querverbindung zum thermoregulatorischen Zentrum durch das Neurokinin B. Und in dem Moment, wenn der Östrogenspiegel runtergeht, wird mehr Neurokinin B ausgeschüttet, geht rüber zum thermoregulatorischen Zentrum, löst Hitzewallung aus. Und mit dem Fezolinetant blockieren wir die Rezeptoren für das Neurokinin B.
Das heißt, es hilft gegen Hitzewallungen?
Ja.
Aber gegen die anderen Symptome nicht unbedingt.
Ja, wenn sie nicht nachts schwitzen, schlafen sie auch besser. Also es macht wohl auch ein bisschen Schlafeffekt, aber vor allen Dingen ist es gegen die Hitzewallung.
Okay.
Und es ist nichts Hormonelles, kein Mammakarzinomrisiko nach allem, was wir wissen.
Und ganz neu, ne? Also glaube ich im Februar zugelassen erst.
Gerade in Deutschland zugelassen, in den USA schon seit letztem Jahr, aber jetzt bei uns auch, genau.
Und jetzt wollte ich noch auf einen Punkt zu sprechen kommen. Wir haben ja beim letzten Mal über die Menopause-Rating-Scale gesprochen, welche Symptome sie abfragt und auch welche darauf fehlen. Und mir ist aufgefallen, dass wir einen Punkt nicht erwähnt haben, der auf der MRS durchaus abgefragt wird, die Libido. Und zwar unabhängig von der Vaginalatrophie.
Ja, die MRS fragt aber schon auch nach, haben sie Beschwerden beim Verkehr, mhm. Also Dyspareunie, sprich Schmerzen beim Verkehr. Da ist sie ein bisschen ungenau. Die MRS ist in manchen Dingen ungenau. Ja. Was viel spannender ist, nämlich auch die Frage, wie stark beeinträchtigt sie das? Also gerade was die Einschränkung der Sexualität anbelangt, wenn ich keinen Partner habe. Also dann schreiben die ein, ich habe nur Libido. Aber dann frage ich, stört sie das? Dann sagt die, nee, weil ich habe gar keinen Mann am Start oder eine Frau am Start. Ist ja egal. Ja, also insofern, wichtig ist eigentlich, wie stark beeinträchtigt sie das? Mhm. Und ich frage oft die Patienten, fragt die das alles, die füllen auch den Bogen aus. Und dann mache ich aber so ein Thema, dass ich sage, okay, wenn ich eine Fee wäre und ich kann eines ihrer Symptome wegzaubern, welches soll ich wegzaubern? Mhm. Dann sagen die manchmal was ganz anderes, als ich es jetzt von dem bisherigen Gespräch erwartet habe. Viele sagen dann gerne 10 Kilo weniger. Das ist jetzt auch nochmal so ein besonderes Thema. Aber dann sage ich oft so, was ist das Schlimmste? Die Schlafstörungen, die Psyche, die Gelenkschmerzen, die Hitze, was auch immer. Und dann mache ich, um die Patientin gut zu betreuen, eine Hitliste. Wenn die zum Beispiel sagt, also mit den Hitzewallungen und dem Schlaf, da komme ich ganz gut zurecht. Aber die Schmerzen beim Sex, das ist das, was am allerschlimmsten ist. Ja, das kann man wunderbar behandeln mit einer lokalen Therapie, ohne systemische Nebenwirkungen.
Gut, dass Sie darauf noch zu sprechen kommen. Die lokale Behandlung, die fehlte uns ja noch. Das ist ja zum Beispiel etwas, das dann in der Postmenopause auch dauerhaft zum Einsatz kommt, richtig? Weil es nur hilft, solange es angewendet wird.
Ja, genau, das ist ein wichtiger Punkt. Frauen nehmen das dann, denken, das ist wie so eine Pilzkur. Und dann kommen sie nach 6 Monaten wieder und ich sage so, nehmen Sie das noch? Nö, habe ich dann aufgehört und die Scheide ist genauso wie vorher, also wie vor der Therapie. Also das ist eine Dauertherapie. Man beginnt immer initial mit einer Aufdosierung, 2 Wochen jeden Tag. Wichtig ist vielleicht noch die Zäpfchen, die es gibt. Man kann auch Vaginaltabletten einführen. Da gibt es auch tatsächlich welche ganz niedrig dosiert mit Östradiol. Dass die natürlich nur im oberen 2/3 der Scheide wirken, nicht im äußeren Bereich. Und deswegen das nochmal zur Schamfrage. Man muss immer ganz genau fragen, was haben Sie für Beschwerden? Wann tut's weh beim Sex? Beim Eindringen oder erst hinterher oder was auch immer? Viele Frauen sagen, vor allem beim Eindringen, denen wird das Zäpfchen weiter oben nicht helfen. Unbedingt auch Creme für den Scheideneingang, Introitus, Labien, Klitoris und so weiter. Und dann aber nochmal gerne zusätzlich was für innen. Also innen und außen. Manchmal sage ich Creme innen und außen, da haben die nur eine Substanz im Rennen. Aber man kann auch sagen Zäpfchen plus die Creme für außen.
Mhm. Und hier ist das Risiko jetzt gleich null, weil es eine lokale Anwendung ist?
In dem Beipackzettel steht alles drin, was bei einer systemischen Hormontherapie drin steht. Aber das ist überhaupt gar nicht nachvollziehbar, wie das gehen soll. Ja, es ist sogar so, dass die Leitlinien sagen, niedrig dosiertes Östriol kann man auch bei Zustand am Mammakarzinom geben. Wirklich möglichst ganz niedrig dosiert. Da haben viele Patienten Angst vor. Aber jemand, der da ein großes Problem hat, kann das machen. Warum? Östriol nach 10 Stunden ist nichts mehr nachweisbar. Es hat eine kurze Halbwertszeit. Es wirkt vor allem lokal. Und um einen genomischen Effekt an Brustkrebszellen zu haben, brauchen sie mehr als 2x die Woche 9 Stunden. Also das heißt, es ist auch nach menschlichem Ermessen wirklich keine Gefahr im Verzug. Und wichtig ist, solange sie sexuell aktiv sein wollen, auf jeden Fall. Und wenn sie Beschwerden haben, auch bis sie 100 sind.
Ja, weshalb ich da eben nochmal nachgefragt habe, als ich mich vorbereitet habe auf diesen Podcast, hatte ich manchmal so ein leichtes Störgefühl. Denn auf eine gewisse Art und Weise sorgt die Behandlung von Wechseljahresbeschwerden ja auch dafür, dass Betroffene weiter fremden Ansprüchen genügen können. Also nach wie vor zur Verfügung stehen. Für penetrativen Sex trotz trockener Scheide. Auf dem Arbeitsplatz trotz Schlafstörungen. Für unbezahlte Care-Arbeit trotz Kopfschmerzen. Und da ist mir einfach mal wieder aufgefallen, in jeder Lebensphase müssen Frauen funktionieren. Wann gestehen wir uns denn mal unsere Erschöpfung zu? Das sind so Gedanken, die mir durch den Kopf gegangen sind. Und auf der anderen Seite aber natürlich auch die Stimmen, die sagen, ach, das ist doch physiologisch und das muss man aushalten.
Das Wichtigste ist der Leidensdruck. Wenn ich die Frauen aufkläre, ich gucke mir an, hat die Frau einen hohen Leidensdruck oder nicht? Und diese Schwelle des Leidensdrucks ist ja individuell sehr unterschiedlich. Ja, es gibt Frauen, die sagen, naja, ich schlafe halt nicht mehr so gut, aber dann schlafe ich halt morgens ein bisschen länger oder das stört mich nicht so, ich bin trotzdem fit, alles gut. Und dann gibt es die Frau, die sagt, wissen Sie, ich muss 7 in meinem Job stehen und dann wache ich auf nach 1 Stunde Schlaf und dazwischen habe ich mal 3 Stunden nicht geschlafen, das halte ich nicht aus, dann diskutiere ich mit der Hormontherapie. Das ist völlig klar, ja. Also das heißt, es ist individuell sehr unterschiedlich, in welchem Umfeld lebt die Frau und was hat sie selber für einen Bedarf, ihre Beschwerden zu lindern. Aber ich finde das schon gesellschaftspolitisch total interessant, dass es Leute gibt, die sagen, naja, das ist ja physiologisch, das muss man aushalten. Und die gleichen Menschen würden sofort zur Kopfschmerztablette greifen, wenn sie Kopfschmerzen haben. Ja, ich meine, wir machen eine Schmerzbekämpfung bei der Geburt, obwohl doch die Schmerzen bei der Geburt schon in der Bibel stehen. Ja, das machen wir doch auch. Wenn ein Leidensdruck besteht, tun wir alles, um Menschen zu helfen. Richtig. Und plötzlich sind da Frauen, die einen Leidensdruck haben und man soll denen sagen, ja, das ist physiologisch, da musst du jetzt durch. Ich muss gestehen, ich finde auch das in hohem Maße frauenfeindlich.
Ja, natürlich finde ich auch, dass niemand an Beschwerden leiden sollte, die sich behandeln lassen, richtig? Deswegen nehmen wir auch diesen Podcast auf. Aber ich habe so das Gefühl gehabt, vielleicht müssen wir, um etwas gegen diesen kollektiven Leidensdruck rund um die Menopause zu tun, auch gesellschaftliche Veränderungen anstoßen, statt nur am Individuum herumzudoktern, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Sie haben sich ja beispielsweise der Initiative #WirSind9Millionen angeschlossen.
Ich sehe mich selber als flankierende Person in dieser Geschichte. Die hat ja vor allen Dingen die Miriam Stein ins Leben gerufen, eine Journalistin, die auch ein Buch geschrieben hat. Was wir wirklich jetzt auch sehr gepusht haben, war nicht übersehen, dass Frauen irgendwann Beschwerden kriegen, perimenopausal, und dass man die nicht nach Hause schickt und sagen, sie haben keine Hitzewallung, ändern sie mal ihr Leben. Sie haben keine Wechseljahre. Also das ist für mich wichtig. Und man sollte spätestens ab 40 eigentlich mal so eine Liste an Fragen haben, die man auch als Arzt die Frauen fragt. Wir haben tatsächlich so eine Liste veröffentlicht. Es gab eine Pressemitteilung im Oktober zum Weltmenopausetag von der Deutschen Menopausegesellschaft. Und da stehen diese ganzen Symptome, die wir jetzt auch schon genannt haben, mit drauf. Ist der Zyklus noch ganz regelmäßig? Haben Sie Schlafstörungen? Haben Sie Stimmungsschwankungen? Haben Sie Schwindel? Haben Sie mehr Kopfschmerzen? Haben Sie Gelenkbeschwerden? Das sind alles diese Symptome, die da wichtig sind.
Was die Forderungen dieser Initiative angeht, fand ich noch spannend, Unterstützung der Betroffenen am Arbeitsplatz. Da gibt es wohl in anderen Ländern schon Maßnahmen, da könnte ich vielleicht mal einen Artikel zu verlinken in den Shownotes. Aber natürlich allen voran eine breite Aufklärungskampagne, mehr Forschung und, das ist ja wie gesagt auch der Grund, weshalb wir hier diesen Podcast aufnehmen, Verbesserungen in Lehre und Weiterbildung. Möchten Sie denn den Zuhörenden jetzt noch etwas Abschließendes mit auf den Weg geben?
Ja, also ich möchte eigentlich mitgeben, grundsätzlich ist die Peri- und Postmenopause ein physiologischer Prozess. Es ist keine Krankheit, kann aber im Einzelfall mal heftige Beschwerden machen. Die Beschwerden soll man ernst nehmen. Man kann die gut behandeln. Man kann den Frauen auch mitgeben, dass man sie in dieser Lebensmitte nochmal versucht, darauf aufmerksam zu machen, was sie durch Lebensstil, durch ihr gesamtes Wahrnehmen ihres Körpers verbessern können für die Zukunft. Da können Hormone absolut eine Rolle spielen, aber auch andere Dinge spielen eine Rolle. Wichtigste ist, die Frauen ernst nehmen, Symptome der Perimenopause erkennen und auch diese Symptome ernst nehmen und im Einzelfall dann auch eine entsprechende Therapie einleiten.
Wunderbar. Frau Dr. Schaudig, vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns im Podcast zu Gast waren.
Ja, mir hat es großen Spaß gemacht. Ich finde es total wichtig, dass Studierende der Medizin, vielleicht auch Kolleginnen und Kollegen, über dieses Thema gut Bescheid wissen. Und danke Ihnen, dass ich das machen konnte mit Ihnen.
Ich habe zu danken. Tschüss.
Ja, tschüss, Frau Verlinden.
Und bei euch zu Hause bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, klickt am besten auf Abonnieren und auf das Symbol mit der Glocke. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr den Amboss-Podcast weiterempfehlt. Amboss kann man übrigens auch 5 Tage kostenfrei ausprobieren. Das läuft dann von alleine wieder aus, da muss man sich nirgendwo abmelden. Und dann habt ihr 5 Tage Zugriff auf unser kompaktes und leitliniengerechtes Amboss-Wissen und könnt mal schauen, ob das was für euch ist. Alle Infos dazu, zur Amboss-Wissensplattform, zu unseren buchbaren Online-Fortbildungen und zum Amboss-Podcast finden sich wie immer unter go.amboss.com/podcast.